What the heck?
What the heck is?
What the heck is
happening?
What the heck is happening?
Hallo und herzlich willkommen im Podcast von Trending Topics. ChatGPT kann Code schreiben, Unternehmen suchen händeringend nach Prompt-Spezialistinnen und trotzdem treffen sich Developer aus der ganzen Welt noch immer zu Zehntausenden physisch auf Konferenzen. Das sind so ungefähr die Welten, zwischen denen sich das Wiener Unternehmen We Are Developers rund um ihren CEO Sead Ahmetovic bewegt. Und weil We Are Developers aktuell zu den 500 am stärksten wachsenden Unternehmen Europas zählt, ist der Anlass perfekt, um Sead heute im Podcast zu begrüßen und all diese Trends und Herausforderungen zu besprechen. Herzlich willkommen, Sead.
Ja, hallo Jakob, vielen Dank für die Einladung.
Gerne, gerne. Du bist ja einer unserer Stammhörer, habe ich gelernt. Das freut mich natürlich sehr. Ich vermute mal stark, ihr seid in den emsigen Vorbereitungen für den großen VR Developers Congress im Juli. Ist das was dich aktuell am meisten beschäftigt?
Also grundsätzlich bei der Größe der Veranstaltung sind wir eigentlich immer in den Vorbereitungen. Also nach der Veranstaltung ist vor der Veranstaltung benötigt ein Jahr Vorbereitungszeit sozusagen mindestens. Aber ich bin selbst wenig involviert. Also ich will jetzt nicht sagen, es ist zur Routine geworden, aber wir haben ein irrsinnig gutes Team, was den Kongress umsetzt und ein gutes Marketingteam auch. Gutes Vertriebsteam, das sich gut um die Partner kümmert. Insofern bin ich da nicht mehr so stark involviert, ehrlich gesagt. Eher ein wenig beratend und was das Programm angeht, unterstützend. Aber mein Fokus ist eher eigentlich auf das Gesamtunternehmen gerichtet und unsere Online-Plattform. Und der Kongress ist ja, wie gesagt, noch keine Routine, aber ich würde mal sagen, das ist das Produkt und das Format, wofür wir wahrscheinlich bekannt sind und woran man denkt, wenn man wieder Developers hört.
Absolut. Ja. Welche Stargäste wirst du da heuer begrüßen können? Kann man schon was verraten? Gibt es große Namen? In der Vergangenheit gab es ja da schon ziemliche Knaller.
Ja, es wird immer schwieriger, das zu toppen. Also wir hatten ja in der Vergangenheit, als wir noch in Wien waren, ich glaube so Steve Wozniak war natürlich ein großer Name, aber auch all diese ganzen Tech-Founder, die dann auch die großen Exits gemacht haben. Also Joel Spolsky war jetzt jedes Jahr bei uns seit 2017 auf dem Kongress, der Co-Founder und ehemalige CEO von Stack Overflow. Wir hatten die Erfinder aller möglichen Frameworks oder Programmiersprachen bei uns. Letztes Jahr hatten wir Sir Tim Berners-Lee, den Erfinder des Webs. Und dieses Jahr haben wir auch wieder eine interessante Mischung. Also wir erwarten den CEO von Atlassian. Scott ist ein irrsinnig interessante Persönlichkeit in Australien. Und Atlassian ist halt ja wahrscheinlich eines der wichtigsten Unternehmen oder Service-Dienstleister, Tool-Provider in unserer Tech-Branche. Wir haben Thomas Domke, CEO von GitHub, der auch vor 2 Jahren schon bei uns war. Das war damals sein erster öffentlicher Auftritt als CEO. Da gab es dann auch die erste weltweit öffentliche Demo von Copilot, also von GitHub Copilot, bevor das noch gelauncht hat. Wen haben wir denn noch dieses Jahr? Wir sind einfach schon 500 Sprecher und da sind sicherlich so, sage ich mal, 50, 60 gute Namen immer dabei, die ja wirklich zu den Top-Entscheidern der Branche gehören. Also Jonas Handroulis zum Beispiel war auch letztes Jahr da, wird auch wieder kommen, CEO von Aleph Alpha. Scott Hanselman, VP Developer Community bei Microsoft. Und ja, es ist wieder mal so ein Who is Who und ein paar kommen noch dazu, aber da sage ich mal, lasst euch überraschen.
Okay, weil du gerade Aleph Alpha gesagt hast, ist das Überthema dieses Jahr AI, so wie überall anders auch, alle reden über AI, müssen die Developer auch über die AI nachdenken, oder?
Ja, schon. Also das war es auch letztes Jahr schon und es kam immer mehr auch in den letzten Jahren. Also wir hatten ja 2018 sogar in Wien in der Hofburg den Real Developers AI Kongress, wo wir schon sehr extensives Programm hatten über nur diese ganzen KI-Themen. Und jetzt ein paar Jahre später ist es sozusagen eigentlich das Main Topic geworden. Und AI ist in aller Munde, nicht nur in der breiten Masse und nicht nur in den, sage ich mal, General Interest Medien, sondern auch bei den Entwicklern natürlich, ja, weil da passiert gerade viel. Und es gibt wahrscheinlich kaum ein Unternehmen, was sich nicht zumindest überlegen muss oder die Frage stellen muss, habe ich eine AI-Strategie oder wie kann ich AI nutzen für mein Geschäft oder wie verändert das meine Branche? Insofern, ja, das ist so ein wenig das übergreifende Thema über alles andere.
Wie nehmen Developer das wahr? Weil auf der einen Seite sind es sehr spannende Tools, APIs, AI-Modelle, mit denen kann man viel arbeiten. Auf der anderen Seite, ich meine, ChatGPT und Konsorten, die können auch Code schreiben. Wie nehmen Developer das wahr? Ist das Bedrohung für die? Lieben die das? Belächeln die das?
Ja, nee, gar nicht. Also ich würde mal sagen, ich bin da Pragmatiker und was ich sehe in der Developer-Community und generell einfach bei Entwicklern oder Tech-Leuten ist, wir sind ja Entwickler, weil wir Sachen bauen wollen und weil wir Produkte bauen wollen, weil es uns Spaß macht, weil wir als Kinder Lego gespielt haben oder sonst was. Und AI ist jetzt ein neues Werkzeug. Mein AI ist ein Containerbegriff für viele verschiedene Sachen. Aber am Ende des Tages, ich glaube, wir sind alle sehr euphorisch. Also ich kann zum Beispiel gewisse Headlines, die man manchmal in Medien liest und die vor allem präsent waren, sage ich mal, als ChatGPT öffentlich wurde sozusagen, da gab es gewisse Headlines wie, keine Ahnung, verlieren jetzt alle die Jobs und sind sogar die Entwickler betroffen und so weiter. Dieses Sentiment kann ich überhaupt gar nicht teilen und das habe ich auch so gar nicht mitbekommen. Also es ist eher Freude, es ist Euphorie, es ist, ich meine, vielleicht ist Euphorie übertrieben. Es ist nicht so, dass wir da jetzt Party machen jeden Tag, weil da die AI-Ära auf uns zukommt. Aber es ist schon so, dass man sagt, hey, das wird uns vieles erleichtern, das wird einige Abkürzungen in der Arbeit schaffen. Und man muss auch pragmatischen Ansatz hier haben, weil das geht nicht von heute auf morgen. Also das ist alles noch in den Anfangsstadien. Und das ist eben so der Klassiker. Ich glaube, die Auswirkungen werden kurzfristig überschätzt und langfristig unterschätzt, so der Klassiker. Und das ist hier genauso. Die Sachen, die Copilot zum Beispiel jetzt macht, GitHub, das übernimmt ja vor allem die Aufgaben auf die Softwareentwickler. Und da zähle ich mich dazu. Ich bin ja auch vom Background her Softwareentwickler. Auf die haben wir ja eh nie Bock gehabt. Ja, das waren so die Sachen, wo du viel Zeit investierst, aber eigentlich so schnell wie möglich erledigen möchtest. Ja. Code Completion, irgendwelche Security-Tests, Bugs finden, Struktur, Dokumentation, all diese Sachen.
Ja. Okay. Wie war das damals, als der GitHub Copilot bei euch präsentiert wurde? Ist dein Raunen durch die Menge gegangen? Gab es Applaus? Wie war das damals?
Ja, schon. Ich habe aber allerdings nicht zu viel mitbekommen, weil war wahrscheinlich bei irgendwelchen anderen Terminen parallel. Also ich kriege auch als Veranstalter vom Kongress so am wenigsten mit vom Programm. Ich schaffe meistens, okay, dass ich mir vielleicht 2 oder 3 Sessions ansehe, wo ich vielleicht selbst beteiligt bin oder irgendwie ein Follow-up-Panel oder sowas habe und mir die dann ansehen muss. Ich schaue mir dann immer die Recordings an. Und ich meine, es war schon interessant, weil es war sozusagen, man wusste ja, dass es kommt. Es gab ja schon quasi verschiedene Versionen. Aber das war sozusagen, hey, jetzt wird es dann bald public und jetzt könnt ihr euch sozusagen die Beta holen. Es war schon spannend. Ich glaube, es war aber immer noch gepaart mit sehr viel Skepsis. Das ist wahrscheinlich immer so, wenn es neue moderne Technologien gibt. Das war so, okay, aber wie gut ist das wirklich? Wie hoch ist die Qualität? Kann uns das wirklich helfen? Oder generiert das nur sogar noch mehr Arbeit? Weil man ja dann Sachen wieder ausbessern muss, die Copilot vielleicht falsch macht. Aber selbst damals war es ja so, wenn man sich logisch überlegt, das Ding wird ja immer besser. Das war ja so die allererste Version. Und so wie ChatGPT jetzt auch, wenn du dich erinnerst, so als es rauskam, hat es schon ganz gut funktioniert. Aber dann mit Version 3.5 und Version 4 und allen weiteren anderen Möglichkeiten, das wird ja immer besser. Ich glaube, mittlerweile ist der Konsens schon so, dass es ein sehr hilfreiches Tool ist. Und es gibt verschiedene Studien, die zeigen, dass so die Produktivitätszuwächse in Software-Development-Teams, die liegen so zwischen 30% und 40%, was schon massiv ist.
Okay. Man könnte auch sagen, man ist jetzt in so einer Zwischenphase. Also jetzt heißt alles Copilot, also quasi ein Assistent, der nicht ersetzt. Aber da gibt es ja dann auch so Startups wie auch aus Wien, Magic Dev, die halt sagen, na gut, wir bauen jetzt aber schon einen AI-Coder, also der halt wirklich einen Menschen komplett ersetzen kann. Ist ja vielleicht noch ein bisschen weiter weg, aber mittlerweile ja, glaube ich, keine Fantasie. Also es ist ja wirklich vorstellbar, dass das bald so geben wird.
Ja, es ist irgendwo naheliegend. Also sozusagen, es klingt irgendwie logisch. Magic Death ist ein super interessantes Projekt mit super interessantem Team. Also ist lustig, weil ich muss gerade überlegen, Erik, ich glaube, hat, als er 17 war oder 18, da hat er für uns den ersten Matching-Algorithmus für unsere Real Developers-Plattform entworfen. Ja, okay. Ich kann mich erinnern, da habe ich dann irgendwann vor mir liegen gehabt, irgend so ein 20-seitiges Paper mit irgendwelchen Formeln, hat nichts verstanden. Ja, dann hat er uns da mal durchgeführt und alles schön erklärt. Und das war, da haben wir echt gedacht, na servus, also wow. Ich glaube, Magic Dev ist schon etwas, wo ich sage, hey, das ist könnte so ein bisschen die Zukunft sein. Ich glaube auch, dass sich die Rolle ja verändert, weil was ist denn ein Softwareentwickler? Es geht ja nicht darum, dass du programmierst. Also das Programmieren ist jetzt, sage ich mal, eine Tätigkeit, die du als Softwareentwickler machst, damit du etwas entwickelst. Das Programmieren heute schaut ja anders aus als das Programmieren vor 20 Jahren und das schaut wiederum anders aus als das Programmieren vor 40 Jahren. Und es wird in 20 Jahren wahrscheinlich ein Softwareentwickler andere Tätigkeiten verrichten, trotzdem Softwareentwickler heißen oder vielleicht haben es dann andere Namen. Ja. Aber es geht ja darum, dass man gute Software baut, dass man Produkte baut. Also ist es einfach eine Ingenieursdisziplin. Und die verändert sich mit der Zeit. Ja. Ich meine, vor 60 Jahren oder keine Ahnung, haben es halt diese Lochkarten, ging es viel um, sage ich mal, das klassische Programmieren, wo du in die Schule gegangen bist und dir mal angelernt hast, wie schreibst du Maschinencode oder wie lernst du C++ und C und klassische Ausbildung mit mehreren Jahren, ja, Schule und Studium und so weiter. Dann hat man in den letzten, sage ich mal, so ab 2006, 2007 bis heute ist so eigentlich so die Zeit oder Ära gewesen, wo Softwareentwickler Menschen relativ schnell Softwareentwickler werden konnten, weil du dir im Prinzip ein paar YouTube-Videos anschauen konntest, kannst eine Website bauen und dann bist du ein Softwareentwickler, weil du halt HTML, CSS, JavaScript und vielleicht irgendein Framework noch gelernt hast, was relativ schnell geht. Und ich glaube, das wird sich jetzt wieder ein bisschen mehr entwickeln zu einer Ingenieursdisziplin wieder, wo es gefordert sein wird, dass man wirklich wieder tiefes Wissen sich aneignet. Ja. Weil jetzt, sage ich mal, um Frontend-Entwickler zu sein, musst du jetzt nicht wirklich tiefes Wissen im Sinne von Mathematik, Statistik oder generell, wie Elektronik funktioniert und diese Sachen. Und ich glaube, das geht wieder ein bisschen zurück. Also es wird wahrscheinlich wieder schwieriger werden, ein Softwareentwickler zu sein.
Mhm. Naja, macht Sinn. Ne? Jetzt muss ich mal quasi dich als Eventveranstalter fragen. Der Paddy Cosgrave von Web Summit ist ja auch eine interessante Figur, ist jetzt wieder zurück als CEO, musste ja quasi letztes Jahr kurz nach Beginn des Gaza-Kriegs zurücktreten wegen israelkritischen Aussagen. Kam gar nicht gut an in der Tech-Branche. Jetzt ist er wieder zurück und hat gleichzeitig gesagt, der Web Summit, wie er ihn für dieses Jahr sich vorstellt, der soll wieder gemütlicher, intimer werden, weil das ist ja auch so eine Riesenveranstaltung, Zehntausende, ich glaube sogar 70.000 Teilnehmer, komplett unübersichtlich, wenn man durch die Hallen geht. Jetzt machst du auch so ein Riesen-Event. Wie siehst du das? Also, weil oft hat man das Gefühl, dass diese Events, die wachsen von Jahr zu Jahr, werden immer größer und am Ende ist es dann so, dass man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht. Wie geht es dir damit um?
Naja, natürlich ist der Real Developers World Congress jetzt, fühlt sich anders an als damals 2015 in der Burg Berchtoldsdorf mit 200 Leuten, wo das Familientreffen war, sage ich mal. Aber wir schaffen es doch, glaube ich, dass man diese intime oder familiäre Atmosphäre noch hinbekommen, weil wir alle aus einem ähnlichen Feld kommen. Ich meine, wenn ich sage, okay, wir sehen uns ja auch als Community, auch über den Kongress hinweg. Und bei einer Community für mich ist immer wichtig, okay, was definiert eine Community? Das sind einfach Menschen, die verfolgen entweder verschiedene Interessen oder haben verschiedene Werte, haben gleiche Interessen, gleiche Werte, Ziele und so weiter. Und das ist bei uns relativ klar abgesteckt, ja, weil es eben um Softwareentwickler geht, beziehungsweise all jene, sage ich mal, Professionals, die im Software Development Lifecycle abgedeckt werden. Deshalb tun wir uns da leichter als wahrscheinlich so eine Web-Summit, die ja im Prinzip alle Zielgruppen versucht anzusprechen. Und ich glaube, dieses Problem haben wir nicht. Ich glaube auch nicht, dass wir auf 70.000 Personen, so viele hat der Web-Summit, glaube ich, wachsen werden, weil man muss sich mal vorstellen, es gibt ja auf der Welt nur 20 Millionen Softwareentwickler. Man hat ja oft mal so eine falsche Vorstellung von, da gibt es irgendwie irrsinnig viele, aber es gibt halt 5 Millionen in den USA, 5 Millionen in Europa. Und der Rest ist dann quasi ja Asien und so ein bisschen in der Welt verteilt. Aber es gibt ja nicht so viele.
Das erklärt auch den Fachkräftemangel, oder, in dem Bereich?
Ja, absolut, genau. Und es ist auch nicht unser Ziel, irgendwie so eine Massenveranstaltung zu werden, wo es um alles geht. Ja, sondern bei uns geht es darum, wie baue ich gute Produkte. Ja. Wir sind ja im Übrigen auch keine Community, die sagt, hey, wir machen Entwickler. Also wir sind ja kein Bootcamp oder wir sind ja, wenn du als Quereinsteiger zum Software, zum Real Developers World Congress kommst, dann lernst du ja nicht programmieren. Dann hast du wahrscheinlich auch gar keinen Mehrwert auf der Veranstaltung, sondern unsere Mission ist ja, Entwickler besser zu machen, nicht Entwickler zu produzieren.
Keine Rookies.
Ja, also klar, natürlich können Beginner und Juniors bei uns was anfangen, aber so quasi die Quereinsteiger oder so. Wir sind keine Plattform, die wie gesagt, Entwickler produziert, sondern die Entwickler weiterentwickelt und natürlich in die richtigen Jobs bringt. Deshalb, glaube ich, laufen wir da nicht Gefahr, irgendwas, sage ich mal, von dem Vibe zu verlieren. Aber natürlich, es entwickelt sich von Jahr zu Jahr weiter. Was weiß ich, was in 10 Jahren ist. Also werden wir sehen dann.
Ja. Ja. Ihr habt ja auch eine Jobbörse. Und jetzt gibt's natürlich Leute, die sagen, AI schafft keine Jobs ab, sondern kreiert viel mehr neue. Jetzt gibt's ja den berühmten Prompt-Ingenieur. Ist das ein mythisches Wesen, was die Medien erfunden haben, oder wird das wirklich gesucht, beziehungsweise gibt's die wirklich?
Ich sage mal so, ja, du hast es gut beschrieben, eigentlich das mythische Wesen, was die Medien erfunden haben. Ich sage einmal so, es haben jetzt die Medien nicht erfunden, aber ich glaube, das ist so das Einzige, wo die Medien was damit anfangen können. Und dann ist das sozusagen dieses eine Beispiel, was jeder bringt. So, aber dann hört es auch schon auf, ja, weil keinem fällt dann das zweite Beispiel ein. Wie gesagt, AI ist im Moment einfach ein Werkzeug, was Entwickler noch unterstützt in der Arbeit. Und wir haben einen Fachkräftemangel, der massiv ist. Übrigens nicht nur in der Softwareentwicklerbranche oder in der IT-Branche, sondern generell. Wir haben einen Arbeitskräftemangel sozusagen. Vor 10, 15 Jahren ging es ja noch darum, quasi, hey, die Arbeitslosenquote war ja so das, was man immer drücken musste nach unten. Und jetzt ist es ja wirklich, man hat einen Fachkräftemangel in Wirklichkeit in jeder Branche, in jeder Rolle. Ob das jetzt die Pflege ist, ob das sogar die Gastronomie ist, ob das überall. Ja. Und natürlich insbesondere bei so stark wachsenden Feldern wie in der Tech-Branche. Und diese Schere geht weiter hinaus. Ich sehe das überhaupt nicht so, dass jetzt durch AI irgendwie dieser Fachkräftemangel irgendwie gelöst wird oder sonst was. Also das eine ist einmal, es fehlen ja zum Beispiel in Deutschland, ich glaube 130.000, 140.000 IT-Fachkräfte oder gibt es offene Positionen. Laut der Bitkom-Studie in Österreich ist das auch so 30.000 bis 40.000. In der Schweiz ähnlich, also alleine im Dachraum kommst du auf wahrscheinlich 200.000 unbesetzte Stellen. Wir würden uns ja alle freuen, wenn die AI die alle besetzen würde. Und dann können wir darüber sprechen, ob das zurückgeht. Aber ich glaube, es ist genau das Umgekehrte der Fall. Die Schere wird eher noch weiter auseinandergehen. Und das war bei jeder technologischen Revolution so. Also es sind natürlich manche Rollen weggefallen oder haben sich verändert. Aber bei jeder technologischen Revolution sind am Ende viel mehr Jobs entstanden, als sozusagen vernichtet wurden. Und hier mit AI wird das genauso sein, dass wir die Rollen vielleicht sich verändern, aber irgendwer muss einmal die AI machen, irgendwer muss das testen, irgendwer muss die Modelle programmieren und dann gibt's noch ganz andere Felder, die einfach super wichtig werden. Alles, was rundherum passiert, ja. Das Business Intelligence Thema, das Datenthema, Legal-Themen. Ich glaube nicht, dass das in der Geschwindigkeit, in der wir Menschen neue Ideen kreieren und was für einen Bedarf wir da quasi haben an Arbeitskräften, Fachkräften, ich glaube nicht, dass auch eine AI, sage ich mal, unterstützte Welt alle Jobs besetzen kann. Auf jeden Fall nicht. Ja. Prompt-Ingenieur, um zum Ursprung der Frage zurückzukommen, sorry. Im Moment ist es so, dass gerade auch die größeren Unternehmen, die sind noch in der Findungsphase. Was heißt das alles? Die können nicht von heute auf morgen sagen, so, wir sind jetzt eine AI-Company oder nutzen das überall, sondern wenn du ein paar tausend Mitarbeiter in der IT sitzen hast, du kannst jetzt nicht einfach sagen, okay, jetzt nutzt du mal alle Copilot und schaut, dass produktiver wird, sondern da muss man sich hinsetzen, eine Strategie entwickeln, wie nutzen wir es überhaupt, was heißt das für uns, was bedeutet das langfristig, was bedeutet das fürs Business und so weiter. Und wir sind noch weit davon weg, dass wir das so in der breiten Masse haben. Ja, Prompt Engineer ist etwas, sehr weit, weit gefasster Begriff, kann für jedes Unternehmen was anderes heißen. Aber das wird sicherlich eine Rolle sein, die interessant wird und es wird viele andere auch noch geben.
Okay. Bei euch auf der Jobbörse sieht man das auch, also das ist ja auch so quasi so ein Standsatz, wer irgendwas mit AI kann, der kann sich aktuell eine goldene Nase verdienen. Sind die Jobs wirklich so hoch dotiert, sieht man das in den Zahlen?
Ja, schon, weil es einfach wenige gibt. Es gibt sehr viel Geld auf diesem Markt im AI-Bereich, also gerade auch wenn wir hier in Europa so ein bisschen eine Krise verspüren, oder weltweit sogar. Aber wenn man über den Ozean rüberschaut in die USA, ich meine, dort wird richtig viel Geld in die Hand genommen und in AI-Unternehmen oder Startups gesteckt. Und die suchen natürlich alle entsprechend die Fachkräfte. Und von denen gibt es nicht viele, ja, weil wir starten im Moment irgendwie alle bei Null. Weil AI war bis vor ein paar Jahren war vorwiegend ein Forschungsthema. Und jetzt kommt so langsam in die Wirtschaft rein. Und wie das so ist, gibt es da jetzt halt wenige Leute dafür.
Ja, absolut. Ja. Kommen wir vielleicht mal auf wir Developers im Kern zu sprechen. Ich habe vor ein paar Wochen entdeckt, dass ihr im Financial Times 1000 Ranking mit dabei seid, als eine von ganz wenigen österreichischen Firmen. Und ihr zählt tatsächlich zu den 500 am stärksten wachsenden Unternehmen Europas. Wie das? Muss man sich da bewerben, dass man mitmachen kann? Wurde sie entdeckt? Wie rennt das?
Ja, du wirst da im Prinzip angeschrieben, dann beantwortest du ein paar Fragen und dann kriegst du nach irgendwie, ich glaube, das war vor einem halben Jahr oder so, und dann kriegst du irgendwann eine E-Mail, die sagt, okay, du bist jetzt im Ranking aufgenommen sozusagen, aber so ist das sozusagen abgelaufen. Ja. Haben uns auch nichts darunter vorgestellt, aber ja, ist ein, sage ich mal, eine nette Auszeichnung oder nette Benchmark. Schau mal, dass wir jetzt unter die Top 100 kommen, vielleicht nächstes Jahr.
Was konntet ihr da für ein Wachstum vorweisen? Also da muss man ja dann schon wahrscheinlich 100-200% oder so wachsen, stelle ich mir vor.
Ich habe es ehrlich gesagt gar nicht im Kopf, aber ich glaube, es waren so 300-400%. Ich meine, das ist ja, ich glaube, die Methodik, die nutzen, ist, sie nehmen deine KPIs und Kennzahlen, natürlich Umsatzwerte von vor 3 oder 4 Jahren und schauen die sich quasi von Jahr zu Jahr an mit so quasi einem, Fundament, wo die sagen, hey, du musst schon quasi entsprechend was drauf gehabt haben, weil sonst kannst du ja mit 3 Euro Umsatz, wenn du auf 300.000 Euro steigst, ist ja dann verzerrt das sozusagen dann die Ansicht und dann machen die halt das Ranking, ja. Aber ja, es ist eine nette Liste, also wir freuen uns darüber, dass wir da auch im Vergleich mit anderen im Prinzip ganz gut stehen, gerade auch in Krisenzeiten, man kriegt es ja mit, wenn man jetzt die ganzen Newsletter oder quasi auch bei euch aufs Portal schaut, das ist sicherlich keine leichte Zeit für Startups. Da sind wir ganz stolz drauf, dass es uns doch eigentlich ganz gut geht. Ja.
Ja, im Ranking habe ich gelesen, ich glaube 7,4 Millionen Euro Umsatz 2022, 2023, kannst du was verraten? Nochmal getoppt? Oder?
Ja, es wird schon noch ein bisschen mehr, ja.
Okay, da sind wir gespannt.
Aber ich kann es, also Bilanz wird gerade gemacht, also kann ich noch nichts dazu sagen.
Okay. Ja. Na, vielleicht mal an anderer Stelle dazu mehr. Jedenfalls habt ihr jetzt nochmal einen Turbo-Boost bekommen, weil Millionen Finanzierung nicht im klassischen Sinne ist jetzt kein VC eingestiegen, der sich Shares gekauft hat, sondern ihr habt sogenanntes Revenue-Based Financing gemacht. Wie funktioniert das im Unterschied zum klassischen VC, kauft sich X Prozent und man kriegt dafür Y Euro? Wie rennt das?
Ja, ist sehr interessant, also war für uns auch etwas Neues. Ich meine, grundsätzlich, was man festhalten muss, ist, wenn man Finanzierungen sucht als Startup oder wenn man wachsen möchte, das ist ja immer ein relativ komplexes Thema. Man muss es vorbereiten, viele Gespräche führen, viel mit Anwälten zusammensitzen, in Dokumenten arbeiten und so weiter und so fort. Und das defokussiert einen auch immer. Und da finde ich es spannend, dass im Moment ja viele verschiedene Finanzierungsmodelle auch für Startups rauskommen, abseits vom klassischen Investment oder VC oder was auch immer und diese ganzen Debt-Financing-Themen und Revenue-Based-Themen und so weiter. Und wie es funktioniert, ist in Wirklichkeit so, es gibt, in unserem Fall ist es Round 2, der Kapitalgeber, ein irrsinnig cooles Team hier in Wien auch vertreten, kann ich wirklich allen nur empfehlen. Es geht darum, wenn du ein Produkt hast, das funktioniert, dann kannst du von denen sozusagen eine Finanzierung abrufen. Die prüfen das alles sozusagen, hast du ein funktionierendes Geschäftsmodell, was man raufskalieren kann. Und im Prinzip stellen die dir dann Geld zur Verfügung, was du dann entsprechend zurückzahlst über die erzielten Umsätze, sozusagen einfach ein Revenue Share Prozentsatz. Für Startups oder für uns war super attraktiv erstens, dass es unkompliziert ist, dass du trotzdem mit dem Finanzierer im selben Boot sitzt. Es ist flexibel, also es hängt ja im Prinzip von deinem monatlichen Umsatz ab, den du generierst. Das heißt, generierst du mehr, zahlst du mehr zurück, generierst du weniger, zahlst du weniger zurück. Du verwässerst nicht, also der aktuelle Cap-Table verwässert nicht. Und es sind auch die Folgefinanzierungen im Prinzip, sage ich mal, einfacher. Ich kann jetzt nicht so viel dazu sagen, ja, aber es ist so, dass du im Prinzip sagst, okay, du hast hier im Prinzip mal einen Betrag, den hast du abgerufen das Geschäftsmodell funktioniert, gehst in einen neuen Markt, rufst den nächsten Betrag ab. Relativ einfach, ohne jetzt irgendwie jedes Mal Due Diligence oder sonst was zu machen. Voraussetzung bei den Finanzierungsmethoden ist halt, die investieren halt nicht in Technologie oder die investieren jetzt nicht in irgendwie etwas, was noch nicht ausgereift ist, sondern es muss einfach etwas sein, wo du sagst, hey, das wirft schon Umsätze ab, es ist schon profitabel und jetzt geht's wirklich rein, um das Wachstum zu beschleunigen. Und dafür ist es ein super, super, sage ich mal, Werkzeug. Gibt's wahrscheinlich andere passende auch, aber für uns war das, ging das relativ schnell und ja.
Ja, also Voraussetzung, profitabel zu sein oder zumindest in absehbarer Zeit zu werden, vermute ich jetzt mal.
Ja, also Proof of Concept muss da sein und es geht ja darum, dass man dann, sage ich mal, wirklich den Markt erweitert. Das Produkt, was man anbietet, muss etabliert sein, sage ich mal so.
Okay, ja. Aber es hört sich jetzt irgendwie oberflächlich ein bisschen nach einem Kredit an, aber es ist ja eigentlich dann doch anders, weil ein Kredit, da würde ich halt dann eine Kreditrate, eine fixe haben pro Monat, aber bei der Form ist es halt abhängig davon, wie viel Umsatz du machst. Wenn du mal keinen Umsatz machst, kannst du nichts zurückzahlen. Ne?
Genau, genau. Ich meine, das soll nicht eintreten, tritt auch nicht ein, aber es ist eine Mischform, die verschiedene Vorteile, sage ich mal, von einem normalen Investment und einem Kredit sozusagen vereint. Ja, weil es ist flexibel, es ist, wie gesagt, hat gewisse Vorteile für das Startup und für die Gesellschafter. Und es ist im Übrigen auch nachrangig. Insofern ist es relativ eigenkapitalähnlich sogar. Deshalb kann man das, glaube ich, nicht vergleichen mit einem klassischen Investment, aber auch nicht mit einem Kredit. Das ist einfach eben so eine Mischform. Und die ist halt irgendwie relativ spannend. Und da entstehen ja im Prinzip derzeit auch sehr viele neue Finanzprodukte für Startups am globalen Markt. Wenn man da in die USA rüberschaut, gibt es ganz interessante Themen. Aber Feldmann, das wäre eigentlich ein spannendes Thema, was ich gerne mal in deinem Podcast auch hier anhören könnte.
Ein Deep Dive zu Revenue-Based Financing, ja, das wäre mal spannend.
Ja, nicht nur, alle Finanzierungsmodelle, aber ja, wäre mal so, würde ich mal auch wieder anhören.
Nehme ich mit, werden wir in den nächsten Wochen mal schauen, ob wir da passende Experten finden. Du, vielleicht noch zum Abschluss, was steht für euch an? Also der Kongress kommt bald, also der ist ja fix gesetzt. Darüber hinaus, was sind die Pläne? Also wenn man jetzt so Millionen oder mehr aufnimmt, will man ja was damit tun. Was macht ihr?
Ja, es sind schon ein paar Millionen. Was für uns gerade wichtig ist, ich meine, wir bauen im Prinzip, ich sage mal so, wir haben eine irrsinnige Strahlkraft aufgebaut für die Brand weltweit. Also wenn man sich auch anschaut quasi, welche, sage ich mal, Top-Namen und auch Top-Unternehmen zu unserem Kongress kommen oder auch unterjährig mit uns zusammen Aktivitäten machen. Und die sind ja alle nicht, also die werden ja nicht dafür bezahlt. Also die ganzen Topstars, die du bei uns auch quasi auf der Bühne siehst, die kommen, weil sie auch für sich den Mehrwert sehen oder weil sie einfach unserer Einladung gerne folgen. Das haben wir einfach geschafft, startend damals eben in Wien, dass wir das jetzt eben aufbauen. Dann haben wir, ich glaube, ein funktionierende Community. Wir haben sehr viel Vertrauen von der Entwicklerzielgruppe, die bei uns wirklich im Zentrum aller Aktivitäten steht. Und für uns im Moment geht es vor allem um Vertriebsaufbau international. Also ich glaube, wir decken den deutschen Markt ganz gut ab, aber der ist riesig. Also Deutschland alleine ist ja der größte Arbeitgebermarkt in Europa. Und jetzt so die nächsten Schritte sind mal Niederlande, UK. Und dann schaut man weiter. Ja, und deshalb ist zum Beispiel, weil du es angesprochen hast, die Round-2-Finanzierung für uns auch super, weil wir haben hier einfach ein Modell, wo ich sage, hey, wir haben jetzt eine langfristige Lösung und können sozusagen jetzt nicht komplett nach oben offen, irgendwann ist Ende Gelände wahrscheinlich, aber man kann da einfach sozusagen abrufen. Ja, und das ist so unser Fokus.
Ist der USA für euch auch spannend?
Ja, schon. Also es war immer schon spannend. Ich glaube, wir müssen jetzt noch unsere Hausaufgaben hier in Europa machen. Und dann ist USA ist nur eine Frage der Zeit.
Cool. Ich glaube, das ist auch ein super Schlusswort. USA ist nur eine Frage der Zeit. Auf jeden Fall große Pläne bei euch, bei VR Developers. Zeat, vielen, vielen Dank fürs Interview.
Ja, danke dir, Jakob. War mir eine Freude.
So, das war die heutige Folge des Trending Topics Podcast. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns doch 4-5 Sterne als Bewertung da und folgt dem Podcast auf Spotify, Apple Music und Co. Für Anregungen, Kritik, Feedback oder Wünsche zu zukünftigen Gästen schickt uns jederzeit gerne eine Mail an feedback@trendingtopics.at. Weitere News zu allen Inhalten gibt es natürlich tagesaktuell auf trendingtopics.eu. Danke an dieser Stelle an Geocast für die tolle Post-Production. Euch danke fürs Zuhören. Bis bald.